Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, was in meinem Alltag einerseits der einen Lebensdimension, glaube ich, stark ausgeprägt ist, nämlich im beruflichen, und in der anderen eher, wenn es so um private Projekte geht, gesundheitliche Themen oder sportliche Themen, wo ich eher noch ein Verbesserungspotenzial sehe. Es geht um das Durchhalten, das Durchhaltevermögen. Man kann es vielleicht auch Beharrlichkeit nennen. Wir sprechen vermutlich drüber, ob diese unterschiedlichen Begriffe vielleicht auch unterschiedliche Bedeutung haben. Aber ich kam drauf, weil meine Frau seit neuestem, oder eigentlich ist es jetzt schon 2-3 Monate, morgens eine Morgengymnastik an der frischen Luft macht, also so eine 7-Minuten-Einheit. Ich habe das am Anfang so ein bisschen belustigt angeschaut, habe gedacht, na mal gucken, wie lange sie es durchhält. Aber jetzt tatsächlich, seit bestimmt 2-3 Monaten zieht sie das knallhart durch und ich schaue mit zunehmendem, ja, Neid ist zu viel gesagt, aber ich muss das eben so von innen mit anschauen und merke, dass es, wie gut es ihr tut, und merke aber für mich selber auch, ja, ich bringe das am Morgen, diese Energie noch nicht auf, da mich rauszustellen und eben diese 7 Minuten Gymnastik und Stretching und so weiter zu machen. Weiß allerdings, es würde mir gut tun. Also, und da gibt es viele Bereiche in meinem Leben, wo ich sagen würde, ich war bestimmt in 8-9 Fitnessstudios angemeldet, wo ich mal 1-2 Monate Vollgas trainiert habe und dann den restlichen Vertrag mehr so passiv habe auslaufen lassen. Also ich habe offensichtlich ein Umsetzungsproblem dabei, Themen, von denen ich merke, dass sie mir gut tun, wirklich konsequent durchzuhalten. Und umgekehrt, im beruflichen Kontext würde ich sagen, da habe ich ein sehr gut ausgeprägtes Durchhaltevermögen. Da ist mir klar, man muss sich jetzt erstmal durchbeißen. Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Bleib dran. Wenn du da etwas versprochen hast, dann wird es auch durchgezogen. Also da fällt es mir aus irgendwelchen Gründen viel leichter, beharrlich zu sein und konsequent an Projekten und Zielen und so zu arbeiten. Deswegen fand ich es jetzt mal spannend, dieses Thema mit dir heute zu beleuchten, also diese Tugend oder Fähigkeit, auch mal Rückschläge auszuhalten, Ziele unbeirrt zu verfolgen und auch eben in schwierigen Phasen nicht aufzugeben, als Positives. Und ein zweiter Impuls für dieses Thema kam aber noch über ein Zitat von einer Psychologin, was ich gelesen habe. Da ging es um, ja, warum brennen in der heutigen Arbeitsumgebung, Arbeitssituation immer mehr Menschen auch aus. Und diese Psychologin meinte, es sind vor allem so die Leute, die still vor sich hin funktionieren und eben durchhalten und die am häufigsten ausbrennen. Also wo dann offensichtlich auch eine gewisse Gefahr drin liegt, am Falschen festzuhalten und dieses reine Durchhalten als Selbstzweck zu sehen und eben auch, ja, Pferde, die vielleicht schon nicht mehr so richtig reiten, dann von nicht abzusteigen. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir auch mit beleuchten sollten, dass es eben auch Punkte gibt, an denen wir sagen sollten, nee, durchhalten macht für mich jetzt keinen Sinn mehr, ich steige von diesem toten Gaul ab und versuche was Neues. Deswegen würde mich als Einstieg interessieren, du bist ja auch jemand, der seit 6 Jahren konsequent die Atemübung macht, der seit 15 Jahren die Worte der Weisheit schreibt. Du spielst, glaube ich, seit 60 Jahren Gitarre konsequent. Also ich fürchte, vor mir sitzt ein weiterer Mensch, der ein besseres Durchhaltevermögen in dieser Dimension des Lebens hat als ich. Wie kommt es dazu und wie stehst du zum Durchhaltevermögen?
Ja, ob ich da besser bin als du, das weiß ich nicht. Aber in der Tat finde ich in meinem Leben, da habe ich viel Freude mit, dass ich tatsächlich so eine Konsequenz habe. Immer wenn ich etwas erkannt habe, für richtig gehalten habe, dann habe ich da Jahre, Jahrzehnte lang festgehalten. Manches Sport, 50 Jahre mache ich regelmäßig. Und ein paar andere Dinge hast du schon genannt. Und ich bin unheimlich dankbar dafür, weil ich denke, das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Fühle mich jedenfalls wohl in meiner Haut und führe meines Erachtens ein glückliches Leben. Das habe ich der Beharrlichkeit zu verdanken. Jetzt mal hast du ein paar äußere Sachen genannt, die wichtig sind. Also bei Körper, Schlaf, Fasten könnte man dann noch nennen, Meditation, Qigong, also diese morgendliche Gymnastik. Ich weiß nicht, wie lange ich die schon mache, aber mache ich.
Ach, du immer. Machst die auch?
Ja. Okay. Tai Chi, Qigong, ausreichender Schlaf, regelmäßige Pausen, jetzt jeden Tag mal eine Stunde Spaziergang. Also mal abgesehen von diesen körperlichen Dingen, Dingen oder von denen, die du genannt hast oder von denen, die mental wie etwa Gitarre spielen. Ich spiele nicht besonders gut oder ich habe auch denen nie eine Ausbildung genossen, aber es macht mir viel Freude und ich glaube, es ist für die Seele gut. Abgesehen davon, der wichtigste Anwendungsbereich für mich, für die Beharrlichkeit, ist das Umprogrammieren, das kognitive Umstrukturieren. Das heißt, das Angewöhnen guter Gewohnheiten im Denken, Fühlen, Wollen, Handeln, Sprechen und das Abgewöhnen von dem, was leidvoll ist, was Leid bringt, von schlechten Prägungen, schlechten Gewohnheiten und von bestimmten Reizreaktionsschemen. Das sind nämlich neuronale Verschaltungen und die verschalten sich nicht anders, also Reizreaktionsschema. Jemand beleidigt dich, du bist wütend, ärgerlich und reagierst entsprechend. Das ist eine neuronale Verschaltung, die ganz natürlich ist, die bei jedem funktioniert, in Anführungsstrichen. Aber man kann sie umschalten. Und dazu braucht es Übung, beharrliches Einüben in der und der Situation, will ich nicht mehr so reagieren, man achtet darauf etc. Und am Ende, wenn du das lang genug durchhältst, und das ist der Punkt, dann plötzlich ärgerst du dich nicht mehr. Und so habe ich der ich bin, mich selbst geformt. Und dazu ist der wichtigste Hebel, das wichtigste Werkzeug ist da üben, üben, üben. Die Beharrlichkeit im Umstrukturieren. Und wenn du sagst, ja, im beruflichen kann ich es, im privaten nicht, was dir da im Privaten begegnet, das begeht leider sehr, sehr vielen Menschen. Und häufig wird an mich die Frage gestellt, ich ja antike Weisheitslehren verbreite, ja, wieso, wir wissen das schon seit 2000 Jahren, ja, wieso verändert sich da nichts? Genau deshalb, weil die Beharrlichkeit nicht aufgebracht wird und die gegenläufigen Kräfte wie Trägheit, Beharrungskräfte oder mangelnde Konsequenz, die ganz stark bei Menschen, jedenfalls in der persönlichen Lebensführung, ausgeprägt sind. Wie du schon zu Recht sagst, merkwürdigerweise bei manchen nicht, wenn wir mit materiellen Gütern locken, also im Beruflichen, da sind wir manchmal unglaublich beharrlich und Durchhaltevermögen. Und ein letztes noch, beide Begriffe, Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen, haben positive Erscheinungsformen und negative. Es kommt immer darauf an, woran man feststellt. Wenn man an einer falschen Meinung, an einer schlechten Gewohnheit feststellt, dann ist man konsequent und beharrlich, tut sich aber damit keinen Gefallen. Und Durchhaltevermögen, das kann sehr nützlich sein, aber wir kennen auch Durchhalteparolen in verlorenen Kriegen. Unsere Großeltern haben da die allerschrecklichsten Erfahrungen mitgemacht. Auch heute können wir die Tagespolitik gucken, wo bestimmtes Durchhalten an bestimmten Zielen zu Katastrophen führt.
Ja, wo es dann ja auch so in Sturheit oder Dickköpfigkeit übergeht. Ne? Da kenne ich auch Beispiele auch im privaten Umfeld, wo ich mir denke, warum macht der oder die das denn so konsequent? Ja, weil er oder sie sich's vorgenommen hat und für sich vielleicht auch als gut empfindet. Aber ja, also von außen betrachtet fragt man sich, ist das jetzt so sinnvoll?
Oder sich nicht eingestehen will, dass das vielleicht doch gar nicht so gut war oder nicht so richtig. Also die Chinesen hatten da eine gute Vorstellung. Weisheit ist wie Wasser. Das ist flexibel, das ist anpassungsfähig. Es kommt überall hin. Das heißt, erreicht alles, wenn es den Berg herunterfließt. Aber manchmal muss es dann um einen Felsen herumfliegen. Und die Chinesen hatten sehr schöne Aussprüche zu dieser Beharrlichkeit. Also woran ich immer denke, ist ein Spruch aus dem I Ching, aus dem Buch der Wandlung, dem ältesten Weisheitsbuch. Die Dauer ist die Art des Weisen. Also worin sich der Weise von anderen unterscheidet, ist die Dauer. Man könnte auch sagen Konsequenz und die Beharrlichkeit. Und was du zum Starren sagst, das mochte Konfuzius auch nicht, der unglaublich beharrlich auch war. Und er sagte, der Weise geht unbeirrbar den rechten Weg, aber er ist nicht stur. Also er mochte das auch gar nicht, das Festhalten, das verbissene Festhalten an Meinungen, an Urteilen. Das sind dann meistens Vorurteile etc. Und vielleicht noch ein letztes, noch im I Ching steht auch, da gibt es viele Äußerungen, der schöne Satz, der Weise erreicht seine Ziele durch Konsequenz und Wiederholung. Das meinte ich, du kannst alles erreichen, du kannst dich wirklich von Ängsten, Sorgen, Zorn, Neid, Wut, Eifersucht, Stress, innere Unruhe, du kannst dich von allem befreien, wenn du nur Einsicht hast, das ist etwas, was mir nicht gut tut, und dann die Entschlossenheit, ich will das ablegen, und dann im letzten Punkt, und das ist der wichtige, die Konsequenz und die Wiederholung. Und das finden wir in allen Weisheitskulturen an ganz entscheidenden Stellen. Und ich bedauere, dass es in der akademischen Philosophie, in der Ethik, in der modernen Ethik, dieser Aspekt des Umsetzens einer mal für richtig erkannten These, diese vernachlässigt worden ist. In der Antike war das ganz anders, da lag dann Schwergewicht drauf. Aber heute in der akademischen Philosophie spielt diese Konsequenz der Persönlichkeitsformung, also wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle.
Es geht doch vor allem jetzt erstmal darum, die Motivation und vielleicht auch die Sinngebung oder das Sinnverständnis aufzubringen, warum ich das tun sollte. Ne? Also bei der Morgengymnastik meiner Frau, also sie hat es für sich verstanden, sie bringt die Motivation auch auf, auch zu so früher Stunde. Bei mir hakt es offensichtlich oder hapert es daran. Also auch da ist es doch erstmal ein kognitiver Prozess, dass man verstehen muss, warum sollte ich das tun? Wozu raffe ich mich dann tatsächlich auch auf, egal was da kommt, weil bei mir scheitert es auch oft daran, ich bin halt auch viel unterwegs, dann muss ich eben mal auch richtig früh losfahren und würde dann schon mal wieder die Morgengymnastik skippen. Und ja, dann sobald die erste Ausnahme von der Regel stattgefunden hat, lasse ich auch gleich die ganze Regel fahren eben.
Ja, je tiefer die Einsicht und die Überzeugung, darin liegt mein Glück. Das ist ganz wichtig für die Motivation. Erstens die Einsicht, deshalb muss man Philosophie betreiben. Man muss erkennen, das und das ist wirklich ein Gut und das tut mir gut. Und das und das und das tut mir nicht gut. Und darüber muss man ausreichend nachdenken. Man muss die Argumente tauschen, bis man zu dem Punkt kommt, ich bin fest davon überzeugt, es hat mir keiner ein Gegenargument gebracht oder ein überzeugendes Gegenargument. Das ist so. Das ist die Grundlage. Und das ist auch der Mangel an so automatischen oder an kognitiven Umprogrammierungsversuchen, die ohne diese Basis der Überzeugung, das ist wahr, das ist richtig, etwa autosuggestive Verfahren, die gar nicht die Frage stellen, ist das gut oder nicht, sondern du willst das, aha, okay, dann mach es. Aber das ist, finde ich, wie ein Haus auf Sand gebaut, während die philosophische Umerziehung oder Selbstkultivierung, Persönlichkeitsentwicklung davon auszugehen hat, dass ich nach langem Nachdenken, nach großer Selbstreflexion unter Einbeziehung meiner persönlichen Lebenserfahrung zu der festen Überzeugung gekommen bin, das und das ist gut, tut mir gut, dem Weg soll ich folgen und einem anderen nicht. Nicht, dass man das starr festhält, wir sind schwache Wesen, man kann immer zu einer besseren Überzeugung kommen, diese Offenheit sollte man haben, aber solange man da nicht vom Gegenteil überzeugt ist, dann aber auch konsequent daran festhalten. Das ist das Wichtige.
Ich denke, es geht doch auch darum, dann sein Leben entsprechend einzurichten. Also richtig, ja. Wenn ich eben einen 12-Stunden-Job habe, wo ich von Meeting zu Call zu Dienstreise hetze, werde ich solche Lebensbereiche, in denen ich was Selbstfürsorge oder eben was mir gut tut, lesen in Originaltexten oder sowas, das werde ich nur schwierig einbauen können. Also muss ich doch von vornherein versuchen, ein Setup zu finden, ja, in dem ich diese sowohl das Berufliche als auch dieses Private, die Entwicklung im Persönlichen in Einklang bringen kann.
Ja, da ist eine andere Sache, die ich auch mein Leben lang beachtet habe, die richtigen Pausen zu setzen, also sich da nicht zu überfordern, nicht in ein Hamsterrad einsteigen und es immer wieder am Drehen halten, denn dann lassen die Selbststeuerungskräfte nach. Das ist eine beschränkte Ressource. Wenn ich 12 Stunden arbeite, habe ich nicht mehr die Kraft, überhaupt einzusehen, dass das vielleicht nicht gut ist und etwas daran zu verändern. Und schon bewege ich mich und komme da nicht mehr raus. Dagegen, ich habe immer mein Leben lang sehr viel gearbeitet, aber ich habe auch immer ausreichend Pausen gemacht. Also ich weiß nur als Anwalt 60, 70 Stunden in der Woche, aber ein Tag war auch total frei. Und nach 3 Monaten waren die, wenn die Batterien leer waren, war auch unbedingt 2, 3 Wochen Urlaub angesagt. Und so habe ich im Wesentlichen bis zum heutigen Tag immer die Pausen dort gesetzt, damit mir das nicht passiert, dass ich so in etwas reinrutsche, was übrigens phasenweise passiert ist mir natürlich etliche Male als Anwalt und Filmproduzent, dass ich in eine Monotonie hereinrutsche von Stress, dass ich mich nicht mehr selbst steuern kann. Und diese Übungen, die mir gut tun oder diese Verhaltensweisen, die gut tun, etwa rechtzeitig Pausen, vernachlässige. Und das passiert häufig, wir vernachlässigen es, weil wir einseitig zu stark fixiert sind oder zu stark von irgendeiner Sache eingenommen werden, insbesondere beruflichen Verpflichtungen, wenn ich da Karriere machen will oder viel Geld verdienen will.
Aber auch das gilt doch als Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit. Ja. Also insofern, das sind ja die zwei Dimensionen, nur das eine eben in dem einen Lebensbereich und das andere in, ja, eben in diesem, in den Projekten in der Außenwelt letztlich.
Wir können auch sagen, das eine Beharrungsvermögen ist negativ, schädigt mich, das andere würde mir gut tun. Ja, natürlich ein Durchhaltevermögen, viel 60, 70 Stunden und das ein, zwei, drei Monate, bewundernswert, aber nicht gut. Für die Seele nicht gut, für das eigentliche Ziel. Und das eigentliche Ziel besteht, das ist wieder eine philosophische Einsicht, nach Ansicht jedenfalls vieler Philosophen, nicht darin, dass ich jetzt da in der Karriereleiter bis zur höchsten Sprosse mich hocharbeite oder viel Geld verdiene. Das ist alles, kann alles, wenn es nebenher läuft, ist das wunderbar und ist das was sehr Schönes. Aber wenn ich dadurch vernachlässige, dass ich eigentlich doch glücklich leben will und dass ich auch noch andere Bereiche habe, die ich auch bedienen muss, um dieses Glück zu erreichen, etwa Familie, Zeit für mich, Zeit für Hobbys etc., dann schädige ich mich durch die Beharrlichkeit, schädige ich mich eigentlich selbst. Mhm. Während wenn ich daran festhalte, ich begrenze mich da und wenn mir das ein paar Sprossen kostet in der Karriereleiter, nehme ich in Kauf, weil ich möchte glücklich leben. Ne? Und dazu brauche ich bestimmte Pausen, dazu brauche ich ein maßvolles Arbeiten, vielleicht phasenweise mal richtig klotzen, dann aber auch brauche ich auch die Erholung. Und daran halte ich fest. Und das war bei mir so der Fall. Ich habe da auch negative Konsequenzen teilweise in Kauf genommen, erinnere ich mich noch sehr gut dran, weil ich gesagt habe, nein, meine Erholung und meine Regeneration ist mir wichtiger. Und dadurch ist es mir gelungen, mich persönlich nie aus den Augen zu verlieren und nie in ein so in eine dermaßen Geschwindigkeit des Hamsterrades reinzukommen, dass ich es nicht mehr anhalten kann.
Ich glaube, dass der Begriff phasenweise, den du gerade genannt hast, dass das ein wichtiger Schlüssel ist. Also ich denke schon, dass es Phasen im Leben geben sollte, wo man eben auch mal den Schwerpunkt aufs Berufliche und auf den unbedingt. Einstieg und auf den Aufbau oder so legt. Aber klar, es ist wie im Sport. Also niemand kann nonstop Marathon laufen. Letztlich braucht jeder dann irgendwann eine längere Pause der Regeneration und so muss man es halt sehen. Und dann natürlich irgendwann im besten Fall auch dahin zu kommen, dass es übergeordnet ausgeglichen ist. Aber so dieses da auch mal durchhalten und durchziehen, das würde ich jetzt schon auch als was Positives, verstehst du glaube ich auch so,
ja,
aber
ja, genau.
Also da kann es auch mal ein Übergewicht geben in die, ja, in die berufliche, ja, Ecke. Ne?
Sehe ich ganz genauso. Also, und das hatte ich in meinem Leben auch erlebt und mit viel Erfolg, wenn ich dann mal, sagen wir, in den letzten Phasen einer Manuskriptabgabe bin, da ist der Stress manchmal sehr hoch und habe dann nicht so. Aber es ist dann eben wichtig, wenn du das Manuskript dann abgegeben hast, wenn die Arbeit getan ist, dann dich dafür auch zu belohnen. Und auf deinen Körper und mentalen Zustand Rücksicht nimmst und so, ich brauche jetzt Pause, ich schalte jetzt ab und da fahre ich ganz weit weg und will nichts mehr damit zu tun haben. Das war übrigens bei mir, an einen Fall dachte ich mal, ich hatte einen Film produzieren. Filmproduktion ist wahnsinnig stressig und sehr, sehr anstrengend und da gibt es von morgens bis abends nur Probleme lösen und es geht gleich immer um Hunderttausende oder was weiß ich. Und ich hatte mich da richtig reingeklemmt und die Arbeit getan, war dann als Produzent, war dann sehr erschöpft und jetzt brauche ich einen Urlaub. Bin da 4 Wochen nach Brasilien gefahren, habe dort Hegels Ästhetik gelesen, erinnere ich mich noch gut dran. Aber es war in diesen 4 Wochen lag eben der Abnahmetermin vom Fernsehsender WDR, der mitbeteiligt war. Nun schickte ich meine Kollegin, die eigentlich gleichberechtigte Geschäftsführerin war und auch viel für die Produktion getan hat, schickte ich dahin. Nee, aber der Oberdruide, der Redakteur, wollte den Produzenten sehen und fand das eine ungeheure Frechheit, dass ich da irgendwie nicht da war. Und es hat mir dann sehr viel Konsequenz. Ich habe mich dann nachher für entschuldigt oder was weiß ich dann. Aber letztlich genau da, ich hatte mich für mich entschieden, ich brauche jetzt eine Pause und so. Und ist mir egal, welche Termine da sind. Und das ab und zu muss man Nein sagen und muss man dann vielleicht auch vor irgendwas verzichten oder nachgeben. Wenn das Übergeordnete, meine mentale, körperliche, psychische Gesundheit, mein Glücksgefühl auf dem Spiel steht.
Ich würde gerne nochmal so in eine übergeordnete Ecke gehen. Warum ist es denn so, dass manche Menschen offensichtlich alles durchhalten, durchziehen, während andere viel schneller, so wie ich in manchen Bereichen eben auch mal sage, ach ja, nee, das war jetzt gut, aber jetzt lasse ich es auch wieder mit dem Stretching oder mit der Atemübung, oder ich bin da eher so Zykliker, habe ich das Gefühl, während andere halt so konsequent funktionieren wie ein Uhrwerk.
Habe ich mich auch manchmal gefragt und keine gute Antwort gefunden darauf. Ich weiß es auch nicht, ob das in den Genen steckt oder die Konsequenz. Ja, natürlich kennt man diese beiden Menschen. Manche Menschen, die sind sehr konsequent und genauso viele sind eher da inkonsequent lax. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Also wenn ich in meinem Fall daran denke, dann war es immer so diese, ja, würde ich sagen, meine philosophische Ader, der Glaube an die Einsicht und die Festigkeit der Einsicht, das ist gut, das hat mich völlig überzeugt. Und auch die Wichtigkeit meines Lebensziels von Anfang an, seitdem ich Philosophie betreibe, wie lebe ich gut, wie werde ich glücklich? Und bis zum heutigen Tag ist das Leitfrage gewesen. Und die Tiefe dieser Frage und dann alle Mittel, die dafür hinführen, wenn ich sie mal erkannt habe, dann gibt es nichts Größeres. Vielleicht ist es diese innere vollkommene Überzeugung davon und die dann tiefer ist. Ja, oder beispielsweise auch die Überzeugung. Ich war immer davon überzeugt, du musst dranbleiben. Also wenn du etwas erkannt hast, da darfst du davon nicht abweichen. Der Seneca sagte mal, sagte das so schön, der hat überhaupt die besten Aussprüche zur Beharrlichkeit da. Und wahrscheinlich hat er auch so überlegt. Der sagte mal, was ist ein glückliches Leben? Sorgenfrei und dauernde Gemütsruhe. Diese aber, die Sorgenfreiheit, die dauernde Gemütsruhe, das ist ein Geschenk der Beharrlichkeit, mit der man festhält an dem für richtig Erkannten.
Das ist ja echt die Quintessenz von all dem, was du gerade gesagt hast.
Ja,
ne?
Ja. Und er sagte dann auch an anderer Stelle, durch tägliches Einüben muss man so weit kommen, dass heilsame Grundsätze sich einem von selbst darbieten, dass sie einem jederzeit zur Hand sind. Das ist wunderbar ausgedrückt, was ich meinte mit der kognitiven Umstrukturierung, mit dem Angewöhnen guter Gewohnheiten, mit dem Üben, 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 bis es, wie die Alten sagten, zu einer anderen Natur wird. Also du kannst deine Natur, dein Wesen, deine Persönlichkeit formen. Das findet Aristoteles bei Platon. Und auch der berühmte achtgliedrige Pfad bei Buddha ist ein Übungspfad, ein Umprogrammieren. Rechte Haltung, rechtes Denken, rechtes Sprechen, rechtes Tun, rechter Broterwerb, rechte Achtsamkeit, rechtes Meditieren und rechtes Üben. Und seine letzten Worte von Buddha waren auch: unermüdlich sollt ihr kämpfen. Also so ist es übersetzt. Ich weiß nicht, was er ob kämpfen. So martialisch war er ja nicht. Aber er meinte, ringen um die Realisierung eurer Buddha-Natur, um die Entwicklung eurer Persönlichkeit, um das Herausreißen von schlechten Samen, von Unkraut im Seelengarn, von dem, was dich unrein macht, was dir Leid zufügt. Daran muss man ständig kontinuierlich arbeiten. Der Zitate sind unendlich. Vielleicht ein letztes noch, den ich mir immer gut gemerkt habe. Periander ist das, glaube ich, einer der sieben Weisen. Also wir sind hier im 6., 7. Jahrhundert vor Christus, der sagte, Melete Topan, alles ist Übung. Und da steckt so viel drin. Ja, alles. Dein Leben ist, du kannst dich durch Übung oder durch Unterlassung von Übung, dann ziehst du die Konsequenzen. Und das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme eines Menschen. Häufig bringt er nicht die Beharrlichkeit und Konsequenz auf, sich umzugestalten, sich gesundes, wohltuende Gewohnheiten wirklich so lange einzuüben, bis sie in Automatismus da sind.
Wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich würde trotzdem gerne noch den Aspekt beleuchten, was so passiert, wenn Menschen auf Biegen und Brechen eben durchhalten oder wenn sie es als Selbstzweck sehen und was ich mal angefangen habe, halte ich auch durch. da,
da kommen wir in den anaerobischen, in den ungesunden Bereich.
Ja, zum einen das, also die Intensität, mit der ich etwas dann tue. Aber erstmal geht es doch auch darum, nochmal stärker auszusortieren, was tut mir tatsächlich gut oder wo halte ich vielleicht am Falschen fest oder wo halte ich etwas durch, was mir nicht gut tut. Sei es der Arbeitsplatz, sei es eben auch Gewohnheiten, die ich irgendwann mal als positiv für mich gesehen habe, aber die mir eigentlich schon lange nicht mehr gut tun. Freunde, Freundschaften vielleicht auch. Also so.
Deshalb ist die Philosophie so wichtig, weil sie klar bestimmt oder weil sie bestimmt oder ein ständiges Bemühen ist, das Gute von dem Schlechten, das Schädliche von dem Nützlichen zu unterscheiden im Hinblick auf die Lebensführung. Deshalb ist das so wichtig, dass ich da klar bin und dass ich offen bin, dass ich eingestehe, nicht alles zu wissen. Das ist ganz wichtig, um nicht stur an etwas Falschem festzuhalten, dass ich Selbstreflexion und Selbstkritik übe, ganz wichtig. Denn dann merke ich vielleicht, Mensch, jetzt halt doch nicht an dieser Meinung fest, du bist doch kein Gott, der einmal was erkannt und dann ist es das die Wahrheit. Gesteh dir ein, dass das, was du vor 2 Jahren, als du das angefangen hast, gedacht hast, sei gut und du stellst fest, es ist nicht gut. Festhalten an Beziehungen, die zu Ende sind, etc. oder an einer Arbeitsstelle oder
eine Sportart, die einem nicht gut tut.
Ja, also genau.
Mein Knie tut schon weh und trotzdem ziehe ich mein Joggingprogramm weiter durch.
Also Monitoring auch bei sich ständig machen, da ist das Tagebuch so eine große Hilfe, dass man sich immer wieder vergewissert, nicht nur über die Werte, die man hat, sondern auch über die Wege, die man geht, sie zu verwirklichen. Stimmt das noch? Ist das noch gut? Tut mir der Beruf noch gut? Habe ich mich nicht entfremdet? Denn wir sind geschichtliche Wesen. Wir sind ständig in Entwicklung, in Veränderungsprozessen. Und häufig kommen wir vom rechten Weg ab und es schleichen sich Entfremdungen ein. Dinge, die einem gar nicht gut tut. Aber man hält aus irgendwelchen Gründen daran fest. Und da wird es die Beharrlichkeit oder das Durchhaltevermögen kommt dann in den anaerobischen, in den ungesunden Bereich rein. Und Tagebuch hilft einem davor, sich immer wieder zu zentrieren. Ich sagte ja auch schon öfters hier, die ersten Kapitel in all meinen Büchern sind immer Sammlung. Das heißt, immer den Schritt anhalten, wie Seneca sagt, um sich zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich? Ist das alles noch gut? Stimmen die Beziehungen noch? Stimmt die Arbeit noch? Stimmt mein Aufwand, das Maß in dem, was ich mit Zeit für mich nehme, für die Familie nehme, für die Arbeit nehme? Ist das alles noch? Fühlt sich das alles noch gut an? Wer solche kritischere Selbstreflexion nicht ständig betreibt, der rutscht in solche ungesunde Verhaltensweisen oder Gewohnheiten hinein, dass er an irgendetwas festhält, was er einmal sich vorgenommen hat. Das tut ihm aber schon lange nicht mehr gut. Also typischste Fall sind eben partnerschaftliche Beziehungen. Da hält ein so vieles daran, aber auch beruflicher Erfolg und viel Geld und so. Man hält so sehr daran fest, dass man gar nicht mehr merkt, dass es da schon lange nicht mehr stimmt und einem schon lange nicht mehr gut tut.
Es gibt im Amerikanischen ja auch diesen Spruch, don't be a quitter, also sei keiner, der da vorschnell aufhört oder der dann einfach von Bord geht.
Wichtig auch, ja.
Aber es birgt halt auch die Gefahr, dass man deswegen das Durchhalten überbetont und ja vielleicht auch nicht merkt. Also ich glaube, es geht halt darum zu hinterfragen, ist es tatsächlich noch gut für mich oder ist es schon vorbei eigentlich und ich halte aus Prinzip fest?
Also loslassen ist eine große, wunderbare Kategorie in der Lebensführung. Und da musst du dann loslassen von dem einmal getroffenen Entschluss und sagen, naja gut, ich habe es versucht. Es ist doch nicht gut oder es tut mir doch nicht gut.
Oder es klappt nicht einfach
vielleicht auch. Ja, es klappt auch nicht und jetzt lasse ich los, fertig, aus. Jetzt bin ich überhaupt nicht beharrlich. Ich bin ja dann im selben Moment beharrlich im Hinblick auf mein Endziel. Ich will ein glückliches Leben führen, jetzt nicht diesen einen Entschluss da durchführen, auf Teufel komm raus. Ich will ein glückliches Leben führen und da an diesem Ziel halte ich fest. Und deshalb gebe ich ein anderes untergeordnetes Ziel oder wo ich dachte, das bringt mich meinem Glück näher, wo ich aber feststellen muss, nach kritischer Prüfung, das bringt mich gar nicht dem näher, sondern führt mich eher davon ab, loslassen. Tschüss. Also Weisheit ist wie Wasser, weich. Das Weiche siegt immer, Laozi. Das Starre wird gebrochen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wann, wo, in welchem Moment und wann beharre ich in selbstschädigender Weise, wann tut es mir nicht gut?
Deshalb müssen wir nachdenken, deshalb müssen wir Philosophie betreiben, deshalb müssen wir kontinuierlich, regelmäßig, ohne auch darin zu übertreiben, aber doch beharrlich immer wieder uns hinsetzen und Selbstreflexion betreiben. Und das ist ein anderer Punkt, wo ich auch unglaublich beharrlich war. Ich schreibe Tagebuch jetzt, dann habe ich angefangen, mit 15, 16, also schon über 50 Jahre. Mhm. Und auch heute noch setze ich mich dann ab und zu hin und sage, wie war denn das Seminar oder wie war denn da diese Reise oder wie läuft es denn, wie fühlst du dich denn zurzeit? Und das ist sehr gut. Also egal, ob man es mit Tagebuch oder wie so eine Sammlung, Schritt anhalten, Selbstreflexion und alle Gewohnheiten überprüfen auf dem Prüfstand, ohne sich verrückt zu machen. Also vieles muss nicht hinterfragt werden. Aber so manche kritischen Bereiche, da eine Frage zu, ist das jetzt noch gut? Oder ist es vielleicht schon gekippt? Das ist unglaublich wichtig.
Da hast du mich zum Schluss jetzt noch auf ein weiteres Feld in meinem Leben gestoßen, wo ich stark im Anfang war, aber dann auch stark nachgelassen habe. Also Tagebuch habe ich vor 4 Jahren, als wir den Podcast angefangen haben, auch angefangen zu schreiben. Und nach 2, 3 Monaten blieben die Seiten leer. Naja, Albert, vielen Dank. Ich glaube, wir haben das ganz gut beleuchtet. Aber klar, es ist ein Feld. Wir haben gemerkt, wie viele Kategorien da reinfallen. Es geht um Durchhalten, Beharrlichkeit, aber es geht eben auch um Loslassen, um Konsequenz. Mhm. Wie immer gilt das richtige Maß und die richtige Mitte und ich merke, ich muss dranbleiben.
Unbedingt.
Ja, unbedingt. Also, macht's gut. Danke, dass ihr dranbleibt und drangeblieben seid bei unserem Podcast. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein und macht's gut bis dahin.
Ciao, ja, ciao. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. www.pudel-kern.com